Big Show 730 und in dieser Besetzung waren wir schon lange nicht mehr zusammen. Haben wir bei den US Open? Doch, ich glaube, da war Klaus Bellstedt am Start und Paul Heuser. Grüß euch, ihr beiden. So, gestern, Paul hat es kommentiert mit Christopher Kaas gemeinsam bei Sky. Klaus, Daniil Medvedev ist eingegangen gegen Ende des zweiten Satzes, wie schon in Peking gegen Lorna Tien, und hat sich dann aber irgendwie, wie auch immer, doch gefangen. Und jetzt hat Paul das gestern natürlich auch völlig richtig erklärt. Die Best-Effort-Geschichte in Peking ist für ihn ohne Strafe abgegangen. Aber wenn ich sehe, wie er sich gestern zuerst über den Platz schleppt wie ein Halbtoter und dann spielt er den dritten Satz, und ich weiß, du magst Maddie genauso gerne wie ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob man sowas nicht vielleicht mal doch sanktionieren sollte.
Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe auch Pauls Kommentar und Kasis Kommentar dazu gehört. Ja, bin ich eigentlich auch deiner Meinung. Also auch die Diskussion, die er dann wieder angefangen hat mit dem Umpire und so weiter, das kennt man ja auch von ihm, auch wenn es natürlich unterhaltungswert ist, Paul, ne? Auch im TV natürlich auch gerade und auch schön zu kommentieren, aber liegt aus meiner Sicht auch damit daneben. Viel, viel spannender ja irgendwie das Spiel selbst, hochklassig, fand ich, eines der besten Hallenspiele diese Saison. Lorna Tien und er, die haben ja auch so eine Geschichte, treffen oft aufeinander. Hat Maddie jetzt auch nochmal gesagt, ist wie so eine, ja, wie so ein Fluch, was über ihm liegt, dass er immer im Draw auf den relativ früh dann auch trifft. Ja, der Lorna Tien ist auch so ein starker Spieler. Ich will das Thema jetzt aber nicht von Maddie weglenken. Also, ich fand das Spiel richtig, richtig gut. Unfassbar, was los ist mit der Hitze und den Krämpfen, und er kriegt das T-Shirt nicht ausgezogen und so weiter. Also, was mich freut als bekennender Maddie-Fan, er ist wieder da, Hallensaison ist da, und diese spektakulären Ballwechsel, die nur er so beherrscht mit der Peitsche, Vorhand und so weiter, das hat mich total begeistert, und ich freue mich, dass er wieder jetzt anscheinend am Ende des völlig verkorksten Jahres ein bisschen die Kurve kriegt. Ja, das vielleicht von mir dazu.
Ja, Paul, ich glaube, wenn man mal so weit ist, dass einem Jerry Armstrong das T-Shirt auszieht, weil man selbst nicht mehr kann, dann hat man alles erreicht. Aber wie hast du
Ja.
dann, hast du ein bisschen mit Kasi noch drüber gesprochen? Ich meine, es war ein ewig langes Match, und ich lerne Lerner Tien auch immer mehr schätzen, ehrlicherweise, weil der spielt irgendwie lässig, irgendwie unscheinbar. Ich glaube, er hat noch athletische Reserven. Aber ich war dann gestern extrem überrascht, dass Maddie eben anders als in Peking zurückgekommen ist.
Ja, also Lennart Tien, bin ich mir ganz sicher, der wird in den nächsten Jahren da oben mitmischen. Bin mir nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Top-3-Spieler wird oder Top 5, aber so Richtung Top 10, glaube ich, da stimmt schon einiges. Hab vor dem Match mit Mats Merkel telefoniert, mit seinem Agenten von IMG, auch ja, gerne Gast bei dir in der Big Show, super Typ. Und also der Mats Merkel, der hat ja Diego de Dura auch noch, und der hat Alex Mickelson, und der hat schon viel gesehen auf der Tour. Und das ist schon so professionalisiert. Und der hat mir erzählt, dass der Michael Chang, der wollte sich eigentlich das erstmal nur anschauen, so als Mentor. Und der war dann auch gleich so begeistert von Lerner Tien, dass er gesagt hat, okay, all in. Ich will jetzt der Trainer werden. Ich will dabei bleiben. Ich will mit ihm auch reisen, auf die Tour gehen. Michael Chang, das hat man gestern auch kurz gesehen, war eingeblendet. Der hat ja drei Kinder, einen ganz kleinen Sohn, der saß da in der Box bei Tien, und dann auch noch die zwei Töchter, die neben den Federer-Söhnen saßen, Leo und Lenny. Lustige Bilder, aber das ist dann auch nicht ganz einfach, da zu reisen. Da ist ja noch der Eric Cortland dabei, ein zweiter Coach. Und es ist der Martin Dorn dabei. Das ist ein Physio, der auch mit Belinda Bencic schon gearbeitet hat, kommt über Red Bull aus dem Allgäu. Also auch da, bei so einem Spieler, der so jung ist, ist das Team jetzt schon so groß. Da merkt ihr, was da los ist. Da ist natürlich auch IMG dahinter. Wollte ich gerade sagen, ja, die
Mit
Wucht von IMG.
Mats, die Wucht von IMG. Aber was bei Lerner Tien schon speziell war jetzt, dass der, ja, der war eigentlich so, ziemlich unterm Radar, muss man echt sagen. Klar hat der Medvedev geschlagen bei den Australian Open, dann gegen Zverev gewonnen in Acapulco. Aber alle haben nur über João Fonseca geredet, weil Fonseca natürlich die Attraktion ist und weil bei Fonseca alles noch mal spektakulärer aussieht als bei Tien. Und Tien ist halt so ein bisschen so ein, der kann den Medvedev spielen, der kann auch so ein Djokovic-mäßig den Court abriegeln. Aber
Was da natürlich fehlt für die Vermarktbarkeit eigentlich, ist die Emotion. Da gibt es ja gar nichts. Also der komplett kontrolliert, gar keine negativen Emotionen. Also ein bisschen eigentlich eine kleine Kopie von Michael Chang. So wie der, was der da alles wegläuft, was er covert. Unglaublich stark jetzt schon. Vor allem mental natürlich total reif. Auch wie er das alles mit Medvedev, das hat ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ne? Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, er hätte im ersten Satz mehr zupacken können. Aber da lag es vielleicht an einem Punkt und am Schluss war es auch schwer, weil Medvedev das super gespielt hat und Medvedev sich ja echt sehr, sehr gut erholt hat mit den Kämpfen. Und ach, vielleicht noch ganz kurz zu dem, was ihr gesagt habt, ich würde das nicht zu hoch hängen. Also da haben wir wirklich andere Themen im Tennissport und das hat der Mohamed Lajani gestern halt überragend gemacht. Der Adel Nur, der ist einen Schritt zu weit gegangen, dass er ihm da die Verwarnung gibt, wegen nicht best effort zeigen. Diese Regelung, so wie sie jetzt ist mit den Krämpfen, ist sehr, sehr gut. Sinner hat es da halt brutal erwischt. Du darfst kein Medical Timeout nehmen, sondern du kannst es dann im Seitenwechsel machen. Bei Sinner, der hat gemerkt, okay, hier ist Hopfen und Malz verloren. Ich werde mich hier nicht mehr erholen. Ich kann einfach nicht mehr laufen. Und so war es dann bei Medvedev eben vor 9 Tagen in Peking. Und gestern hat er sich wieder erholt. Und wahrscheinlich läuft auch viel mental ab, wenn du das abkannst und dann reagierst. Er hat ja dann auch noch gesagt, Pickeljuice hier, Essig, Gurkensaft, alles rein und Magnesium, Elektrolyte. Und manchmal klappt es dann. Aber erinnert euch an Alcaraz, der hat sich auch nicht mehr erholen können damals bei den French Open im Halbfinale gegen Djokovic. Da hat der Körper gestreikt. Und so ist das manchmal. Und ich finde die Regelung so gut. Und dass dann ein Spieler wie Medvedev, also dass der ohnehin ja schon schnell mal auf 180 oder die Nerven verliert, dass es dann ein bisschen ruckelig wird. Ich finde, da war gestern eher das Thema, wie geht er mit Johansson um und wie
Oh
grooven die
ja,
sich
oh
ein,
ja.
was wird das für eine Beziehung? Und Verwarnung und Geldstrafen und sowas, nee, da würde ich echt sagen, also da hat sich Medvedev schon ganz andere Sachen geleistet, wo man mal drüber nachdenken muss, da ist der Respekt verloren gegangen. Aber gestern, nee, gestern war das für mich völlig fein, da war es eher, da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht mit ihm und Johansson, weil, also der hat so gut gecoacht und Kasi hat es so schön analysiert, so aus der Coaching-Perspektive, dass er da eigentlich alles richtig macht, aber was, wie schwierig Medvedev einfach zu handeln ist. Ja, und ich glaube, generell müssen wir reden, der Tennissport hat einfach ein Problem mit diesen Bedingungen in Shanghai. Also, weil das war zu krass. Und das wird ja die nächsten Jahre wird es nicht besser, sondern noch extremer werden mit diesen
Ja,
Bedingungen,
ja,
dass dann die
ja.
Spieler hops gehen, ja.
Ja, jetzt hat Thomas Johansson, Klaus, Maddie irgendwie, also es ist natürlich noch der, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich da zitiere. Und ich habe aber den
Hermann
Eindruck,
Hesse.
meine,
Hermann
Hermann
Hesse.
Hesse, Hermann Hesse, okay. Gut, meine Theorie war ja, dass Medvedev nach Ende dieses Jahres aufhört, weil es ihn überhaupt nicht mehr freut und weil er nichts gewinnt. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass Maddie plötzlich wieder Spaß hat, selbst wenn er dann hier und da halt ein bisschen ausrastet, so wie gestern. Und bei Sascha auf der anderen Seite, der kommt immer mehr ins Grübeln. Ich glaube nicht, dass er aufhören wird, um Gottes Willen, aber spürst du das auch ein bisschen, dass sich da etwas umgedreht hat? Ich meine, die beiden haben in Peking gegeneinander gespielt und da war es ja wirklich so, dass Maddie voll da war und Sascha überhaupt nicht. Also wo ist denn Sascha gerade aus deiner Sicht jetzt, Klaus?
Absolut tragisch eigentlich, ne? So wie es jetzt gerade um ihn steht, finde ich. Gibt ja gar nicht so viel Gutes zu berichten, wenn ich mir das überlege, so die ganzen Verletzungen und so weiter. Ich habe es heute Morgen noch überlegt im Vorfeld auf unseren Podcast. Was ist eigentlich, was strahlt eigentlich gerade so ein bisschen hervor? Ja, da sind wir schon bei Medvedev angekommen fast. Da kommt man natürlich schnell zu Zverev und seinem Ausscheiden jetzt gegen Rinderknecht. Wieder diese Selbstzerstörung. Das kennen wir ja von ihm nur allzu gut, gerade auch wir drei bei den Turnieren. Nach Niederlagen kommt er dann in diesen merkwürdigen Selbstzerfleischungsmodus, lässt kein gutes Haar an sich. Das ist ja auf der einen Seite, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, eigentlich ganz angenehm, weil es eine schonungslose Abrechnung ist. Andererseits, also schraubt er sich ja immer mehr in diesen in diese Negativstimmung rein. Und das ist aus meiner Sicht das total gefährliche, diese Abrechnung, ja, schreckliches Tennis seit 2 Jahren eigentlich schon. Er hat natürlich irgendwie recht. Trotzdem ist er noch die Nummer 3. Gut, das wissen wir natürlich alle. Alle anderen wundern sich. Ich meine, er spielt immer noch super stabiles Tennis, gewinnt viele Matches, aber ja, ich finde es schon schwierig. Auch gerade so das ganze Umfeld, das haben wir auch schon eben oft besprochen. Der kleine Versuch mit Toni, der da irgendwie doch auch gescheitert ist, muss man sagen. Daraus ist nichts gewachsen, auch wenn man vielleicht im neuen Jahr nochmal was hört davon. Aber letztlich, wir wissen es alle, er hat wieder das gleiche Umfeld. In New York war es so und jetzt auch. Und Bewegung gibt es nicht. Er will es auch gar nicht. Paul und ich haben einen langen Austausch darüber gehabt, für ein Stück, das ich für die Sports Illustrated jetzt geschrieben habe über ihn. Also es ist toxisch ist das falsche Wort, aber er kommt eben auch nicht selber raus, weil es so ein, Paul, du sagtest, tougher Call ist auch so von ihm der Familie gegenüber zu sagen, ey, ich brauche einen Neustart, ich muss raus, ich gehe vielleicht sogar nach Mallorca und setze damit ein Zeichen, weil ich da dann irgendwie langfristig und mittelfristig mich mal hinbewege und Monate bleibe oder ein Jahr und was Neues ausprobiere. Das kriegt er im Moment nicht hin, sage ich jetzt aus der Ferne. Ich habe mit ihm länger auch nicht darüber gesprochen, auch nicht mit seinem engeren Team, aber so wirkt es. Und diese Verbindung ist für ihn nicht gut. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Dieser frische Impuls, von dem man, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber irgendwie, ja, er kriegt es dann auch selber nicht hin, den so wirklich so anzugehen, dass das dann wie ein Neustart, wie Maddie jetzt mit Johansson hat, dieser Zauber, vielleicht nach 10 Jahren mit Gilles Cervara, sowas würde man wünschen, sowas würde man Zverev doch auch wünschen, oder nicht? Dass er dann auch wieder freier wird auf dem Platz, denn das ist er nicht. Und ehrlich gesagt, im Moment gibt es wirklich nichts, worauf man sich so richtig freuen kann. Selbst ATP-Finals und so weiter. Ich wüsste nicht, wo was jetzt Hoffnung gibt, das für so eine Kehrtwende spricht, in diesem Jahr schon gar nicht. Und dann, ja, wissen wir es selber, dann spielt er jetzt auch wieder diese Showturniere. Da frage ich mich auch immer bei all seinen körperlichen Problemen, die er ja offensichtlich hat, nicht nur Rücken, jetzt auch der Zeh in Shanghai. Also, wieso spielt er den Laver Cup? Das frage ich euch jetzt mal. Wieso spielt er diesen Six Kings Slam? Wieder mehr Belastung, wieder mehr Fliegen. Kann nicht eben ums Geld gehen. Also das kann es nicht sein. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Dabeisein, glaube ich, dass man sozusagen immer auf der Platte auch erscheint. Aber ich finde, er braucht einen kompletten Restart mit auch vielleicht Kalender neu überdenken. Er probiert technisch immer wieder ja auch neue Dinge aus und sowas. Aber er braucht echt neue Sachen in seinem, ja, vielleicht in seinem Leben auch.
Ja,
Sorry, es war ein langer
unterschreibe
Text.
ich. Nee, war viel drin und viel Gutes. Und ich kann es dir aber sagen, warum er das spielt. Also den Laver Cup, den liebt er einfach. Das ist für ihn, glaube ich, echt so ein Herzensprojekt. Gleichzeitig darf es nicht unterschätzen. Also Team 8, Tony Gottschick, Federer, das ist auch einfach zu lukrativ. Und das ist eine Veranstaltung, die. Es kommt vielleicht manchmal auch gar nicht über den Fernseher so rüber, wie hochprofessionell, wie krass das ist und wie besonders es ist, da dabei zu sein. Natürlich haben jetzt auch viele große Namen nicht gespielt. Sinner hat es noch nicht gespielt. Und Ben Shelton, und der hat da auch kurzfristig rausgezogen, das wäre vielleicht auch mal besser. Aber da ist er, glaube ich, unbeirrbar, und Six Kings Slam, glaube ich, ist schwer, das abzusagen. Also das kann ich irgendwo verstehen, weil, ja. Also, das ist einfach so viel Geld. Und deswegen, es kann nicht nur das Geld sein, sagst du, ist in beiden Fällen
Nein,
wahrscheinlich einfach,
es
ist
ist auch
einfach zu
Prestige,
lukrativ.
Paul.
Ja.
Es ist auch
Und
Prestige
es ist
und
nicht nur das Geld, es ist auch Prestige, genau. Das
ja
sagst du
und
vollkommen richtig.
ja.
Ja, und das andere, was du gesagt hast, du hast gesagt, toxisch ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin mir da manchmal gar nicht mehr so sicher. So, es ist hochkompliziert, und das ganze Konstrukt hat ihn sehr, sehr weit gebracht. So. Und es ist irgendwo auch eine Family-Erfolgsstory. Wissen wir alle. Sehr, sehr weit gekommen. Und da greift auch manchmal ein Rädchen ins andere. Das ist irgendwo sehr, sehr eingespielt. Und gleichzeitig, und es wäre sehr, sehr unbequem, da rauszugehen. Aber ich höre mich ja so ein bisschen um, und ich finde, ja, ich glaube, es wäre ein Brustlöser. Ich glaube, es würde ganz viel Kräfte freisetzen, wenn er sich traut und wenn er dann Cut macht. Und so viele Top-Spieler, die haben das komplette Team dann umgestellt. Immer wieder, immer wieder. So, ich denke jetzt einfach nur Djokovic. So. Und neue Impulse und hier geschaut, was kann ich da noch für ein Rädchen drehen? Das versucht er schon auch. Aber immer, er ist 28, immer Mama, Papa, also vor allem halt eben Papa und dann auch sein Bruder, die wahnsinnig viel Ahnung haben. Aber ich glaube, es braucht eine andere Ansprache, es braucht einfach einen anderen Sound. Und also das höre ich von so vielen Experten, die sagen, ja, er muss sich trauen, aber im Endeffekt muss er diese Entscheidung treffen. Und ich glaube, es ist ganz schwer, weil eben doch irgendwo so ein bisschen vergiftet oder einfach zu schwierig, zu komplex für ihn, diesen Schritt zu gehen.
Michael Kohlmann hat auch noch was Interessantes gesagt. Den habe ich auch gesprochen zu diesem Text, den ich jetzt verfasst habe. Und der sagte, dass dieses Umfeld mit insbesondere natürlich seinem Vater und auch Mischa, vielleicht auch der Mutter, dass die im Grunde zufrieden sind, so wie es ist. Also Nummer 3, hier und da mal ein Tausender gewinnen, mal ins Finale, in Slam zu kommen oder Halbfinale regelmäßig oder sowas, dass das ein Punkt sein könnte, dass letztlich die letzten, ja, wie viel Prozent sind es dann, die fehlen, dass die gar nicht so wirklich gewollt sind von der Familie. Siehst du das anders?
Ja, sehe ich anders. Also glaube ich nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich mit der Mama mal auch unterhalten. Also dieser Grand Slam-Traum, der lebt bei allen. Die wollen es schaffen, aber ich glaube, der Traum lebt eben auch so stark, dass sie sagen, wir wollen es zusammen schaffen. Wir sind so weit gekommen zusammen und jetzt wollen wir dieses letzte Stück, also dieses letzte Stück, das übrigens jetzt, wenn ich mich ja auch zurückversetze, der war schon so nah dran, ja, gegen Dominic Thiem und ja, gegen Alcaraz zwei Einsätze vorne, aber irgendwie doch so weit weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, er ist so weit weg wie schon
Unfassbar,
ganz lange nicht mehr. Ja. Aber dieses letzte Stück, wir wollen es irgendwie zusammen schaffen. Und natürlich, es kann auch gelingen. Ich sag auch, es kann gelingen. Vielleicht hat er diesen einen Wawrinka-Slam, diesen Wawrinka-Moment dann auch mal drin oder halt auch dann so ein Moment, wo dann bei Sinner und bei Alcaraz irgendwo was nicht passt und die scheitern, ja. Er ist noch der drittbeste Spieler, so wie jetzt die Form ist. Und das weiß er selber. Das weiß er selber ganz genau. Und da muss er wirklich nach hinten schauen. Ist er auch schnell da rausgepurzelt aus den Top 5, weil er hat jetzt Paris einen Tausender zu verteidigen, Halbfinale ATP Finals und dann kommen die Australian Open, da kommt ein Finale. Und da, glaube ich, schaut er schon, da macht er sich eher Sorgen, dass es dann auch mal gefährlich wird mit Richtung Top 10 und sowas. Das geht schnell, weil die Form war die letzten Wochen, das war nicht Top 10-mäßig, würde ich sagen. Und er hat nicht das Selbstverständnis und ich glaube gerade deswegen, das ist so, es muss vielleicht wieder so eine heftige Krise kommen, damit es dann auch mal ruckelt und er wirklich sagt, so, jetzt gehe ich all in, jetzt traue ich mich und mach diesen Cut. Aber ja, ich glaube schon, dass auch die Eltern bereit sind, jemanden dazuzunehmen, aber komplett rauszugehen, der Papa, nee, das ist halt auch sein Baby. Ich kann es auch
Ja, so
verstehen. Ich
Vertrauen.
kann es auch irgendwo verstehen. Da passt viel zusammen, sowas. Und es ist so schwer zu erkennen, zu sagen, für den Erfolg ist jetzt auch mal loslassen und in ein neues Abenteuer reinzugehen, der notwendige Schritt. Das ist ganz schwierig, weil es einfach das ganze Leben lang bisher immer, immer anders war, immer, immer so war, dass die Family, dass es dieses Family-Business so funktioniert hat, ja.
Ja, und man sieht ja gut, wie schwierig es ist, sich davon zu lösen. Tsitsipas versucht das und dann heißt es dann halt ein paar Wochen später, na, eigentlich fühlt er sich doch bei Papa am wohlsten. Jetzt spielt Tsitsipas die letzten Wochen weniger und Zverev ist natürlich auch ein viel besserer Spieler als Tsitsipas, viel erfolgreicherer Spieler. Es ist alles schwierig, aber wir sehen, selbst wenn Alexander Zverev in der dritten Runde in Shanghai gegen Arthur Rinderknecht verliert, er ist trotzdem hier ein Thema bei uns. Woche für Woche ist auch gut so. Ich bedanke mich bei Klaus, ich bedanke mich bei Paul, bei allen anderen, die dabei waren in der Big Show 730. Wir hören uns in der Big Show am kommenden Donnerstag wieder. Dazwischen gibt es aber möglicherweise ein Urlaubsdaily mit dem Enkermann und ganz sicher Musikradio 360.